Da gab es vor einiger Zeit in der Welt einen Artikel im letzten Jahr von jemandem, der sich da über mehrere Seiten hingestellt hat und gesagt, ja, die total viele Menschen wollen ja Autist sein, um sich die Leistung des Systems zu erschleichen und durch die Aufweichung der Diagnosekriterien und dazu noch den ganzen Asperger-Kram ist denen das ja auch total leicht geworden. Hat da noch ein bisschen was vom Kontext der Selbstdiagnosen mit reingeworfen, was dann schon mal kompletter Nonsens war, weil mit einer Selbstdiagnose kriegt man schlicht und ergreifend kein Fitzelchen irgendwie geartete soziale Leistung. Da kriegt man ein, stellen Sie sich mich mal so an und steigern Sie sich mal nicht so rein. Das Problem, was in dem Kontext ist, die Diagnose Asperger taucht ICD seit 91 auf und im DSM seit 94. Und im Studium von Psychologen, Psychiatern, Psychotherapeuten und all das höre ich erst in den letzten Jahren, in denen ich irgendwie Kontakt mit Leuten habe, die das studieren, überhaupt, dass die mal im Studium dran hatten. Vorher war dann gar nichts. Das heißt, wir haben jetzt einen Haufen Leute, die da draußen in irgendwelchen Praxen sitzen, irgendwelche Weltartikel lesen von allen Leuten, die sich irgendwelche Diagnosen erschleichen wollen, um in den Genuss des Luxus des Wohlfahrtsstaates zu kommen. Man merkt, ich werde nur geringfügig polemisch. Die lesen das immer und die nehmen das ernst, weil das ist ja irgend so ein esoterischer, neumodischer Kram, den habe ich ja nicht im Studium gehabt. Und so lässt man die Leute auf Menschen los. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass Gutachter für Hilfestellungen im Kontext von Kindern sich einfach mal hinstellen, ja wieso, es hat mir doch gerade in die Augen geguckt, es kann doch überhaupt kein Autist sein. Das Gleiche gibt es mit Lächeln, das Gleiche gibt es überhaupt in Form von Mimik. Und dementsprechend, wir haben das unheimliche Problem, dass es sehr, sehr wenig wirklich qualifizierte Fachkräfte gibt.
Komfort 352 Mediamog. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 352. Komfort, den ich am heutigen wilduntergängigen Freitag, dem 21. Dezember 2012, aufgenommen habe. Was haben wir? It is 11:12. Damit ziemlich genau eine Stunde vor Sonnenwende, die in ungefähr einer Stunde ausbricht. Ja. Dann dreht sie um und alles wird wieder großartig und vor allem geht die Welt unter. Das Intro und den Titel. Nein, das Intro habe ich geklaut aus dem Themen und Köpfe Podcast mit Hawk, der sich über Asperger-Diagnose ausgelassen hat und noch ein kleines bisschen polemisch geworden ist. Und den Titel, der bezieht sich auf den Amoklauf an der Grundschule in USA. Erzähle ich in Teil 1 mehr dazu. Sehr viel mehr. Und was ihr hier allerdings wieder auf die Ohren bekommt, ist dann nicht so sehr ein Amoklauf, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Tech mit einem kleinen bisschen Mafia und einem kleinen bisschen Space. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich mal wieder Regierung mit Bundesnickrat und Wirtschaft versteckt habe. So, 0 Grad, partly sunnige. Das kann ich jetzt hier drinnen jetzt erstmal noch nicht sehen. Chillige Greetings. Die 0 Grad windchillen wie, was waren es, minus 7, Comfort Level minus 5. Bei einem Wind, der irgendwo zwischen 28 und 39 km/h allerdings schon wieder viel zu viel ist, für meinen Geschmack. Klappe ich mir hier alles über die Finger, was ich mir über die Finger klappen kann. Damit es zwar kalt, aber nicht arschkalt wird. Was nicht wirklich hilft, aber hey. So. Und dann sind wir 9:27 Uhr. Und das ist die richtige Outline raussuchen. Geht dann weiter mit, völlig überraschend, der Regierung. Da gab es eine Wahlratungsmeldung. Weil nämlich am letzten Freitag in Bundestag tatsächlich die erste Beratung eines Bundeswahlgesetzes, was angeblich nicht verfassungswidrig sein soll, stattgefunden hat. Wobei spannenderweise die Linken einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt haben, der alleine durch die Tatsache, dass die Linken ihn vorgelegt haben, allerdings keine Chance darauf hat, über Schluss zu werden. So, bin ich auch wieder draußen. Und von daher, ja. Aber hey, sie geben nicht auf. Dann versuchen wir es einmal wieder. Die Begründungen, warum dann die christlich zensierte Union ihnen nicht zustimmt, sind dafür dann umso putziger jedes Mal. Weil die christlich zensierte Union kann ja nicht zugeben, dass sie dem Gesetzentwurf nur deswegen nicht zustimmt, weil er von den Linken kommt, sondern muss sich dann irgendwelche Pseudo-Fakten aus dem Arsch ziehen, warum denn der Gesetzentwurf falsch wäre. Aber so. Weil der Witz ist nämlich der, also der Entwurf von der riesengroßen Koalition ohne die Linken, da hinten übrigens Kinder auf dem Schulgelände unterwegs sind, heißt, wir sind in Schleswig-Holstein. Die haben nämlich heute keinen Schulferientag. Hamburg hat einen. Ist aber auch nicht wirklich überraschend, Garstedt liegt schließlich in Norderstedt. Jedenfalls, also der Witz ist, die riesengroße Koalition macht Länderproports vor Überhangmandatsausgleich und macht damit einen größeren Bundestag. Der Vorschlag der Linken macht es umgekehrt. Gleicht erst die Überhangmandate aus und guckt sich dann den Länderproports an, wenn noch Luft ist. Und vergrößert dadurch eben nicht zwingend den Bundestag. Und so, auf der anderen Seite gab es aber dann auch irgendwie eine Frage von irgendeinem Abgeordneten, so, ob es denn eine Verfassungsbeschwerde von den Linken gäbe. Und da gab es die Aussage, nein, also wie war das? Die Abgeordnete Wawczyniak, wie man das richtig ausspricht, werde ihrer Fraktion nicht empfehlen, Verfassungsbeschwerde einzulegen. So, ob es dann dazu kommt oder nicht, ist dann eine ganz andere Frage. Jetzt, wo hier kein Schnee liegt, sieht man, dass hier irgendwas ganz Schlimmes langgefahren sein muss. Ha. Letzte Woche unter dem Schnee, nein, vorletzte Woche unter dem Schnee, konnte man das nicht so gut erkennen. Ja, also das Ganze bleibt also weiter spannend, aber es gab immerhin mal eine erste Lesung von dem Gesetzentwurf, mit dem es dann tatsächlich unter Umständen wieder zu einem Bundeswahlgesetz kommen könnte. Na, da hacke ich ja die ganze Zeit drauf rum, wir haben kein Bundeswahlgesetz im jetzigen Zeitpunkt. Sollte die Regierung sich jetzt also in eine graue Rauchwolke auflösen, könnte es keine Neuwahl geben, weil es kein Bundeswahlgesetz gibt. So. Dann gab es den Bundesnickrat, der als erstes mal die Herdprämie abgenickt hat. Am Freitag. Damit bekommen Eltern, die ihre kleinen Kinder nicht in eine Kita geben. Ab August nächsten Jahres 100 Euro im Monat. Später dann 150 Euro. Gleichzeitig belegte die Länderkammer weitere 580 Millionen Euro für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren. Dann gab es das Ende der Praxisgebühr, was abgenickt wurde. Vom Bundesrat und damit dann als Gesetz noch potenziell vor dem Jahreswechsel beim Gauk landen kann. Das sieht echt aus, als hätten die hier den Rasen einmal zerschnitten. Der das dann noch schnell unterschreiben kann, damit es dann zum Jahreswechsel in Kraft tritt. Na, weil also bevor es nicht in Kraft getreten ist, gilt es ja nicht. Aber hey. Gesundheitsminister Daniel Bahr sagte, die Überschüsse der gesetzlichen Krankenversicherung hätten ein Maß angenommen, das eine teilweise Rückgabe an die Versicherten nahelege. Naja, immerhin sind sie nicht auf die dumme Idee gekommen, das per Beitragssatzsenkung zu machen, nur um dann bei der nächstbesten Gelegenheit die Beitragssätze von den Arbeitnehmern und dann von den Arbeitgebern wieder zu erhöhen. Aber ja. So. Dann ist auch das Beschneidungsgesetz, also Körperverletzung, ist auch für den Bundesrat kein Problem, sofern es an männlichen, nicht einwilligungsfähigen Kindern vorgenommen wird und mit religiöser Begründung. Ja, oder anders ausgedrückt, auch im Bundesrat gibt es nicht genügend Leute, die noch Kinderrechte sich jemals irgendwie auf ihre Fahne malen brauchen, weil sie wären unglaubwürdig. Frag mich ja, was für ein Gerät so einen tiefen Schnitt durch den Rasen gemacht haben kann. Aber hey. Damit steht dann auch anzunehmen, dass der Bundesgauk dann brav nicken wird und Körperverletzung an männlichen, nicht einwilligungsfähigen Kindern erlauben lassen wird. Weil ist ja alternativlos. So, dann gab es auch noch den Uni-Stopp. Die geplante Einführung einheitlicher Versicherungstarife für Frauen und für Männer kommt vorerst nicht zustande. Der Bundesrat in Berlin stoppte ein entsprechendes Gesetz und rief den Vermittlungsausschuss an. Die sogenannten Uni-6-Tarife, unter anderem für Lebensversicherungen, sollten eigentlich am 21. Dezember, also heute, in Kraft treten. Der Europäische Gerichtshof hatte in einem Urteil die unterschiedliche Behandlung von Frauen und Männern als diskriminierend bezeichnet. Von Seiten der Versicherungsbranche hieß es inzwischen, man wolle am Stichtag 21. Dezember für die Einführung der geschlechtsneutralen Tarife festhalten. Naja, es gibt ein Gerichtsurteil. An das beliebt jetzt der Bundesrat, sich mal eben nicht zu halten. Nun, keine Ahnung, ob das Gerichtsurteil irgendwas mit dem Termin zu tun hat, von daher, ja. Aber ich habe bei Unisex und ganz andere Sachen, egal. So, genau, ich glaube, das war der Bundesnikrat, ne? Ja. Dann gab es die KDP. Die Union solle sich nach Auffassung ihres Fraktionsvorsitzenden Volker Gauder vor der Bundestagswahl eindeutig auf eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition festlegen. Er rate zu einer eindeutigen Koalitionsaussage zugunsten der FDP, sagte der CDU-Politiker dem Fokus. Sie hätten mit den Liberalen die größten Gemeinsamkeiten. Ampelsignale aus den Reihen der FDP sah Gauder gelassen. Es gebe immer Einzelne, die andere Meinung hätten. So Gauder. Herr Gauder, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal jemand erzählt hat, aber, also die letzten Umfrageergebnisse, die gerade diese Woche veröffentlicht wurden, faselten was von, naja, 5% sind vielleicht gerade so drin. Also sollte die FDP tatsächlich über 5% kommen, nur knapp, hieße das, dass dann eine geringe Anzahl Abgeordnete da säße. Wenn nicht der Rest des Bundestages durch akute Abwesenheit abwesend ist, reicht das nicht zu einer Regierungsmehrheit. Aber, ja. Hier drüben ist auch nochmal so eine Spur. Oh. Rasen aufgesäbelt. Nun ja, also der Kauder, der verlangt, dass die christlich zensierende Union sich an die untergehende FDP bindet. Ja, von mir aus, tut's. Nicht, dass die Alternativen irgendwie signifikant viel besser werden, aber macht. Macht einfach. So, dann gab es Barjammer. Gesundheitsminister Daniel Bahr fordert in der Affäre um Datenspionage in seinem Ministerium die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände zu rückhaltloser Aufklärung auf. Er stelle zum jetzigen Zeitpunkt niemanden unter Generalverdacht. Er erwarte vom Apothekerverband aber eine vollständige Aufklärung, sagte Bahr der Blöd am Sonntag. Die Apothekervereinigung hatte erklärt, dass die Beschuldigten nicht für sie gearbeitet hätten. Bahr sagte, sollte sich bestätigen, dass Lobbyisten Geld für die Aussperrungsaktion gezahlt haben, dann sei das eine Sauerei und inakzeptabel. Was Bahr geflissentlich übersieht zu erwähnen, ist die Tatsache, dass in der Vergangenheit es häufiger vorkam, dass Gesetzentwürfe direkt von Lobbyisten geschrieben wurden, die sie dann übrigens auch nicht aussperren müssen. Na, also ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass da Gesetzentwürfe von anderen Lobbyisten geschrieben wurden, wo die Apotheker einfach nur frühzeitig wissen wollten, was kommt denn da? Na, da denn das, was als Gesetzentwurf aus dem Ministerium, also aus den Lobbyistenfedern via Ministerium in den Bundestag fließt, das wird ja ziemlich alternativlos angenommen. Also grundlegende Änderungen sind jedenfalls eher selten. Na, aber hey. Ich finde es halt nur putzig, wie Bahr sich da irgendwie künstlich aufregt. Ausgerechnet die Partei, die den Hoteliers Steuersubventionen zukommen lassen hat, regt sich über Lobbyisten auf. Das kann man sich nicht ausdenken, sowas. So, dann gab es auch noch eine Bahrvention, weil der Bundesgesundheitsminister Bahr will die Krankenkassen zu mehr Gesundheitsvorsorge verpflichten. Sie müssten künftig 6 Euro pro Versichertem, also über 400 Millionen Euro für Prävention ausgeben. Hatte dann noch der Blöd am Sonntag verkündet. Damit könne mehr für betriebliche Gesundheitsvorsorge und Projekte für sozial Schwache getan werden. Bahr äußerte zugleich Zweifel an der Effizienz bisheriger Vorsorgemaßnahmen und trat für mehr Qualitätssicherung ein. Nicht jeder von den Krankenkassen bezahlte Yogakurs bringe den gewünschten nachhaltigen Erfolg, meinte Bahr. Aber was? Na, ob das irgendwas bringt, weiß ich nicht. Habe ich auch vorher irgendwie nichts von gehört. Da habe ich doch gute Informanten. So, am Montag gab es dann Wachskel, weil Kanzlerin Angela Merkel baut angesichts der schwächeren Konjunktur in der Wirtschaftspolitik vor allem auf Wachstumsförderung. Die Koalition setzte darauf, unter den jetzt schwierigeren Bedingungen weiter Wirtschaftswachstum möglich zu machen. Indem sie für Lohnerhöhungen bei den Arbeitnehmern Eintritt? Nein? Naja, das tun sie nämlich immer noch nicht. Obwohl eigentlich inzwischen auch dem letzten Vollidioten klar sein kann, dass es die einfachste Möglichkeit ist, Wachstum zu produzieren, indem man einfach mal die Löhne und Gehälter wachsen lässt. Und zwar im Zweifelsfall signifikant, was immer das dann konkret heißen mag. Na, solange man das nicht macht, ist das allerdings alles bloß heiße Luft, Bullshit, Gelaber. Na, natürlich kommt von Frau Merkel nichts anderes als heiße Luft, Bullshit und Gelaber. Das andere würde ich auch wirklich überraschen, aber hey. Sagte sie der Braunschweiger Zeitung. Mit Blick auf entsprechende Pläne von SPD und Grünen bezeichnete es Merkel als völlig falsch, jetzt Steuern zu erhöhen, die Erbschaftssteuer anzuheben oder die Vermögenssteuer wieder einzuführen. Das schadet dem Mittelstand, dem Rückgrat der Wirtschaft. Wenn die Reichen besteuert werden, schadet das der Wirtschaft. Und deswegen müssen wir schnell noch die Mehrwertsteuer erhöhen um 3 Milliarden % oder was? Sagt mal, geht's noch? Kann der Frau mal irgendwie jemand ein Wirtschaftsbuch an den Kopf werfen? Es wird dringend benötigt. Da helfen keine leichten Schläge auf den Hinterkopf mehr. Mein Problem ist, dass hier der Puschel über dem Mikrofon so weit runter guckt, dass ich das Display vom Aufnahmegerät fast nicht sehen kann. Da, 12 Minuten. 47, 48. So, dann gab es eine Parkteurermeldung, weil falsch parken in deutschen Städten soll nach mehr als 20 Jahren spürbar teurer werden. Die Verwarngelder von derzeit 5 bis 25 Euro fürs Parken auch erscheinen und bei abgelaufener Parkzeit sollen um je 5 Euro steigen. Also beim 5 Euro um 100%. Das ist eine Verdoppelung. Ich kann das mit dem Sensationalismus auch so ein bisschen, aber nicht gut. Wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte. Die aktuellen Sätze hätten keine vorbeugende Wirkung mehr. Viele Autofahrer verzichteten auf die Zahlung der Parkgebühr und nehmen lieber das Risiko ein relativ geringes... Nehmen lieber das Risiko ein relativ geringen Verwarngeldes in Kauf. Ein S. Relativ geringen. Naja. Die aktuellen Sätze sind seit 1990 nicht mehr angehoben worden. Werden. Bitte. Ja, das mit der Nachkontrolle bei DPA. Da war mal was. Also wäre ich Nachkontrolleur bei DPA, würde ich mich schämen. Also die Regierung will Parken teurer machen. Beziehungsweise falsch parken. Knöllchen. Ja, ich meine, wenn nicht zahlen billiger ist als zahlen, also ne, kein offizielles Parkticket erwerben ist billiger als ein offizielles Parkticket erwerben. Ich meine, man könnte auch andersrum argumentieren, warum ist eigentlich Parken so teuer? Ja, warum muss ich irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro auf den Tisch legen, um irgendwie ein Auto irgendwo hinstellen zu dürfen? Was kriege ich denn dafür? Einfach nur ein Stück Asphalt. Echt? Und das ist noch nicht fertig abbezahlt? Beziehungsweise das habe ich nicht mit meinen Steuergeldern sowieso bezahlt? Und dann gab es die Generalbundeswanze, beziehungsweise eben gerade nicht, weil Generalbundesanwalt Harald Range sieht nämlich derzeit keine ausreichende Rechtsgrundlage für das Abhören von Internetstelefonie mit Hilfe der Quellen, Telekommunikationsüberwachung, Quellen-TKÜ, bei der über Trojaner der Inhalt der Gespräche vor der Verschlüsselung beim Sender beziehungsweise nach der Entschlüsselung beim Empfänger abgehört wird. Für den entsprechenden Einsatz sogenannter Staatstrojaner hat nach Auffassung des Chefanklägers beim Bundesgerichtshof das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu heimlichen Online-Durchsuchungen enge Grenzen gesetzt, geht aus der jetzt verfügbaren Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion hervor. Das ist dieselbe SPD-Bundestagsfraktion, die aber kein Problem damit hatte, die entsprechenden Überwachungen mitzutragen. Und übrigens der Herr Zensierke, der ständig nach mehr Überwachung brüllt und auch die Bundeswanze ja dringend haben wollte, der gehört doch gleich welcher Partei nochmal an? Was, irgendwas Dreibuchstabiges mit S am Anfang? SED gibt's doch gar nicht mehr. Demnach müsse sichergestellt werden können, dass ein weitergehender Eingriff in die Vertraulichkeit und Integrität des geschützten Systems unterbleibt. Eine solche Begrenzung sei deshalb technisch, aber nicht hinreichend zu gewährleisten. Das federführende Bundesterror-Innenministerium betont in dem Schreiben, dass dieses Nein zu Quellen-TKÜ die Rechtsauffassung des Generalbundesanwalts sei. Das Bundesjustizministerium vertrete zwar die Auffassung, dass der FDP-Mann Range gewichtige Gründe für eine Entscheidung habe, die Bundesregierung insgesamt, prüfe aber noch intensiv, ob man da nicht ums Grundgesetz doch nochmal irgendwie rumnavigieren kann. ob Inhalt und Umfang bestehender gesetzlicher Regelungen wie Paragraph 100a Strafprozessordnung, das ist der mit der Telefonüberwachung, weil Telefone überwachen ist ja dasselbe, wie wenn man den gesamten Festplatteninhalt abschnorchelt, beliebig manipulieren kann und den Nachweis, dass man das nicht getan hat, schlicht und ergreifend nicht erbringen können kann. Ja, vor allen Dingen, wenn man eine Wanze hat mit Nachladefunktion. Na, viel Spaß beim Versuch zu beweisen, dass die Nachladefunktion unter gar keinen Umständen von irgendjemandem verwendet worden sein konnte. Informationen auf dem Rechner kann ich übrigens nicht trauen, weil er bereits kompromittiert wurde. Informationen auf irgendeinem anderen Rechner kann ich auch nicht trauen, weil die nicht nachweisen können, dass nicht jemand anders den Rechner kompromittiert haben könnte, über die Schnittstelle, die man da reingehackt hat. Oder anders ausgedrückt, ja ach, eine Wanze einsetzen ist nicht verfassungskonform machbar. Und schon gar nicht irgendwie gerechtfertigt für, wenn man eigentlich nur Telefonate abschnorcheln will. Na, vor allen Dingen müsste man dafür, ne, dass alleine die Behauptung, es sei nötig, eine Wanze auf den Rechner drauf zu spülen, um Telefonate abschnorcheln zu können. Dafür fehlt mir immer noch der Beweis, dass es nicht ganz einfach möglich ist, einen entsprechenden richterlichen Beschluss nach § 100a bei einer Firma, nennen wir sie mal Skype, postalisch einzuwerfen und dann entsprechende Zugänge zu bekommen. Ja, aber... Kritiker rügen seit langem, dass mit dem Aufspielen eines Quellen-TKÜ-Trojaners die Grenze zum Ausforschen eines gesamten Systems fließend seien. Ja, vor allen Dingen, wenn man die Quellen-Telekommunikationsüberwachungswanze von Digitask sich anguckt, die eben auch beliebige Software über ein nicht sonderlich gesichertes Verfahren nachlädt. Da kann man also beliebige Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünft-Wanzen installieren. Den Nachweis, dass das nicht genutzt wurde, wie gesagt, viel Spaß beim Versuch, den zu erbringen. Halte ich für technisch unmöglich, weil den einen Kontrollrechner, von dem aus man ansonsten Befehle da reinschleust, ja, beweist mal, dass es nicht einen zweiten Kontrollrechner gibt, der sich mit diesem Rechner hier verbunden hat. Wie, könnt ihr nicht? Und Informationen von der Festplatte dieses Rechners, ne? Wie gesagt, der ist kompromittiert. Der ist forensisch unsauber. Den fasst man nicht mehr an. Sämtliche Daten darauf können auch von den Ermittlern dahingelegt worden sein. Viel Spaß beim Versuch zu beweisen, dass das nicht stattgefunden hätte. Ja, also der Range sagt, Wanze ist nicht. Sag ich, hat er recht. So, das ist alles von Montag. Auch am Montag gab es dann Strommilliarden. Weil Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will zusätzliche Mehrwertsteuereinnahmen infolge höherer Strompreise. Das ist nämlich dann auch irgendwie in einem Papiererzeugnis mit besonders großen Buchstaben verkündet worden. Weil denen aufgefallen ist, ja, übrigens, die Umsatz-Mehrwertsteuer kommt ja nach den anderen Steuern noch drauf. Oder dann ist ausgedrückt, ja, wir erhöhen die Umweltabgabe um gigantische Summen. Natürlich erhöht sich damit dann auch die Mehrwertsteuer. Ja, und also Schäuble sagt, das Geld gibt er nicht wieder her. Unter dem Strich würden die Bürger an anderer Stelle weniger ausgeben, sodass sich an den Gesamtsteuereinnahmen kaum etwas verändern werde. Ja, unterm Strich werden die Bürger deswegen nicht mehr ausgeben, weil sie nicht mehr Geld haben. Man kann immer nur so viel Geld ausgeben, wie man hat. Es sei denn, man hat irgendwie eine Gelddruckerei in der Tasche. Dann kann man beliebig viel Geld drucken und auch ausgeben. Däh. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass ein Bundesfinanzminister sowas hätte wissen können. Aber ja, ein Bundesfinanzminister, der nicht mal in der Lage ist, Parteispenden korrekt zu verbuchen, da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn er nicht in der Lage ist, mit Geld umzugehen. Arme Haushalte werden nach einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft durch die Ökostromförderung besonders stark belastet. Bei ihnen würden ab 2013 gut 1,3% des Einkommens in die Förderung fließen. Bei den einkommensstärksten 10% seien es nur 0,2%. Das ist genauso wie die Mehrwertsteuer, die Armen härter trifft als die Reichen, weil die Mehrwertsteuer zahlt jeder. Ja, und die ist ja bei allen der gleiche Betrag quasi. Aber ja. Dann gab es auch noch die Steuerbrems-DP. Da hatten die Nachdenkseiten aus der FAZ rausgeklaut. Lindner will Belastungsbremse gegen Steuererhöhungen. Christian Lindner hat im Gespräch mit der F.A.Z. eine Grundgesetzänderung gefordert. Der Vorsitzende der FDP in Nordrhein-Westfalen verlangt neben der Schuldenbremse eigentlich noch eine Belastungsbremse als Leitplanke im Grundgesetz. Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen FDP, Christian Lindner, bringt mit Blick auf die Pläne von SPD und Grüne nach einem Sieg bei der Bundestagswahl Steuern zu erhöhen eine Grundgesetzänderung ins Gespräch, weil, seine Einkaufsliste gehört auch ins Grundgesetz. hallo, am Grundgesetz hat man nicht rumzumalen. Mal ganz davon abgesehen, Herr FDP-Lindner, ich bin mir schon bewusst, dass man eine Zweidrittelmehrheit braucht, die im Moment weder FDP noch CDU, CSU mit der FDP zusammen haben. Und im Bundesrat schon mal gleich überhaupt nicht. Nein, ist Ihnen nicht bewusst? Echt nicht? Ja, dann haben Sie gerade was Neues erfahren. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Montagsausgabe sagte Lindner, die rot-grünen Pläne laufen darauf hinaus, dass der Fiskus in der Spitze mehr als die Hälfte des Einkommens beansprucht. Das widerspricht meiner Vorstellung von Leistungsgerechtigkeit. Deshalb brauchen wir neben der Schuldenbremse eigentlich noch eine Belastungsbremse als Leitplanke im Grundgesetz. Seiner eigenen Partei empfahl Lindner weniger steuerpolitische Orthodoxie. Anmerkung von den Nachdenkseiten-Autoren. Die FDP wird immer mehr zur Parodie ihrer selbst. Wollen die ehemals stolzen Liberalen wirklich mit derlei Klamauk die 5%-Hürde angehen? Ja, wollen sie. Lindner, ihr Held. Ja. Am Mittwoch gab es dann das Plafaren, weil die Uni Düsseldorf treibt das Plagiatsverfahren gegen Frau Plavan, Bundesbildungsministerin Schawan, voran. Wie die Hochschule mitteilte, hatte der Promotionsausschuss nach eingehender Prüfung der Arbeit und Anhörung der CDU-Politikerin empfohlen, ein Verfahren zur Aberkennung des Doktortitels zu eröffnen. Mitte Oktober war ein vertrauliches Gutachten an die Öffentlichkeit gelangt und seitdem gab es den lustigen Maulkorb, weswegen ich es umso spannender finde, dass die Uni sich tatsächlich geäußert hat. Ja, oder anders ausgedrückt, Frau Plavan, die, wie war das, im Mai bekannt wurde, dass in ihrer Dissertation eine größere Anzahl Stellen akut auffällig nach Plagiat aussieht, die danach dann die ganze Zeit irgendwie nichts Sinnvolles von sich gegeben hat. Gegen die soll jetzt ein Doktortitel-Aberkennungsverfahren real begonnen werden, empfiehlt ihre Uni. So, da gab es eine Selbstlob, weil die Bundesregierung sieht die Energiewende auf einem guten Weg. Der Stromverbrauch sei im vergangenen Jahr bereits zurückgegangen, sagte Bundeswirtschaftsrücktritt Rösler bei der Vorstellung eines Zwischenberichts in Berlin. Gleichwohl könne die Energieeffizienz vor allem in den Bereichen Verkehr und Bau noch gesteigert werden. Umweltminister Altmaier betonte, die Zielvorgaben für 2020 würden erreicht. Zuvor hatte das Bundeskabinett den Weg freigemacht für den Bau von 3 neuen großen Stromtrassen, die uns dann irgendwie als Autobahnen verkauft werden, weil so ein normaler Nachrichtenkonsument, der ist ja nicht in der Lage, Stromleitungen als solche bezeichnet zu erkennen. Also die Wirtschafts- und Umweltminister loben sich selbst tätig. Naja, macht ja sonst auch keiner. Warum sollte es auch jemand machen? So, gestern habe ich mir dann noch Zensarmula reingeklebt, weil Bundesarbeitsministerin von der Leyen hat die Kritik des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zur sozialen Lage zurückgewiesen. Armut sei in einem reichen Land wie Deutschland relativ, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Die Probleme sollten deshalb weder dramatisiert noch kleingeredet werden. Die Ministerin verwies unter anderem auf Programme für arbeitslose Alleinerziehende, die mittlerweile Wirkung zeigten. Auch sei die Kinderarmut zurückgegangen. Laut dem Wohlfahrtsverband war 2011 knapp jeder siebte in Deutschland armutsgefährdet. Besonders sei der Zuwachs in Nordrhein-Westfalen und Berlin gewesen. Die Organisation beklagt eine Umverteilung von unten nach oben und bekräftigte ihre Forderung nach Mindestlöhnen und Mindestrenten. Als armutsgefährdet gilt jemand, dessen Einkommen weniger als 60% des Durchschnitts beträgt. Also Zensursula sagt, wieso ist doch alles großartig? Wir müssen nichts tun. Nee, ist klar. Zensursula halt. So, kommen wir bei der Wirtschaft an. Da gab es erstmal die Deutsche Lösch. Weil in der Affäre um Steuererziehung bei Handel mit Verschmutzungsrechten gibt es neue Vorwürfe gegen die Deutsche Bank. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung sollen in der Bank Unterlagen vernichtet worden sein, die für die Aufklärung des Falles nötig gewesen wären. Dabei gehe es um E-Mails. Die Deutsche Bank erklärte, niemand habe manipuliert. Nach den Razzien in der Zentrale und in mehreren Büros entschied das Amtsgericht Frankfurt, dass 4 Bankbeschäftigte in Untersuchungshaft bleiben. Der 5. kam aus gesundheitlichen Gründen unter Auflagen frei. Oder anders ausgedrückt, die Deutsche Bank verhält sich wie die Geheimdienste. Schnell noch löschen. Und im Zweifelsfall schnell noch löschen, während schon die Razzia stattfindet. Nein, also die Aufbewahrungsfristen waren gerade 3 Millisekunden abgelaufen. Die Dateien müssen schnell gelöscht und mehrfach überschrieben werden. Dann gibt es ein EU-Förmchen hier am Freitag gefunden. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben Entscheidungen über ein Reformchen der Eurozone auf Mitte kommenden Jahres verschoben. Auf dem Schwipfeltreffen in Brüssel wurde lediglich ein Zeitplan für die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion vereinbart. EU-Ratspräsident Van Rompuy soll bis Sommer 2013 Pläne zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung in der Eurozone vorbereiten. Dazu soll auch ein Solidaritätsfonds gehören, mit dem einzelne Länder für ihre Reformchen belohnt werden können. Nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel wird dieser Fonds über ein Budget von höchstens 20 Milliarden Euro verfügen. Na, nur 20 Milliarden, also ich meine, wenn es nur 20 Milliarden sind, Frau Merkel, eine Milliarde reicht mir. Können Sie gerne auf mein Konto überweisen, Kontonummer wissen Sie ja im Zweifelsfall eh. Und fragen Sie mal den Herrn Schäuble, der weiß ja eh alles von jedem. Sucht der Hund in dem abgesperrten Bereich. So, dann gab es den Kirschschaden. Die Deutsche Bank hat nämlich im Ringen mit den Kircherben eine herbe Niederlage erlitten. Beziehungsweise die Meldung als solche ist noch von Freitag. Das Oberlandesgericht München verurteilte das Geldhaus zu Schadensersatz in Folge der Pleite des Kirchimperiums 2002. Die Höhe ließen die Richter allerdings offen. Die Summe solle von zwei Gutachtern bestimmt werden. Die Kirchseite hatte die Bank in diesem Verfahren auf mehr als 2 Milliarden Euro verklagt. Der inzwischen verstorbene Medienzar Leo Kirch hatte der Bank zeitlebens vorgeworfen, am Untergang seines Konzerns schuld zu sein. Habe ich eigentlich jetzt was an Ohren oder hat die sprechende Uhr hier nicht gesprochen eben? So, dann gibt es die Freipflichtung. Bäh. Naja, wenn ich das Mikrofon so weit weghalte, brauche ich gar nicht erst anfangen zu reden. Weil da rede ich ja nicht ins Mikro rein. Kommst du raus? Bist du ein braves iPhone? Klapper.
It is 9:54.
Okay. Also, habe ich auch wieder bei Lost in Europa geklaut. Der EU-Gipfel ist zu Ende, die Verwirrung ist komplett. Zwar sind sich alle EU-Chefs einig, die groß angekündigte Reform der Eurozone auf Juni aufzuschieben, doch schon allein über den Arbeitsauftrag an Ratspräsident Van Rompuy gibt es verschiedene Darstellungen. Kanzlerin Merkel sagte, die von ihr gewünschten Reformverträge seien für mehr Wettbewerbsfähigkeit, jawohl, sei eine beschlossene Sache. Jetzt müsse man nur noch die Parameter für die Wettbewerbsfähigkeit festlegen. Berlin hält auch daran fest, dass alle 17 Euro-Länder mitmachen. Ganz anders Frankreichs Präsident Hollande. Er sprach von freiwilligen Vereinbarungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Wer etwas für mehr Innovation und Forschung tun wolle, werde dafür mit Geld aus einem Solidaritätsfonds belohnt. Das sei eine gute Sache. Außerdem sei ein Euro-Budget zur Abfederung von Finanzkrise noch nicht vom Tisch. So, Hollande, da stehe noch Entscheidungen aus, sagte er. Da kommt noch Streit auf die EU zu. Denn genau deswegen hatte Merkel gestern die Gipfelvorlage von Van Rompuy in der Luft zerrissen. Oder anders ausgedrückt, da kommt noch was. Aber ja. Auch von Samstag gab es dann den Lampel, weil nach dem angekündigten Aus für das Bochumer Opelwerk hatte Bundestagspräsident Lammert davor gewarnt, die Politik zu überfordern, weil der Rösler, der ist halt zu blöd, wenn man dem zu viele Aufgaben gibt, wie zum Beispiel labern Sie keine Scheiße und reden Sie sich noch schlimmer rein, dann ist der schon überfordert. Er sagte der Nachrichtenagentur DAPD, Politiker könnten die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es Betriebsansiedlungen gebe, aber nicht Standorte gegen Unternehmen sichern. Opel hat am Montag angekündigt, 2016 die Autoproduktion in Bochum auslaufen zu lassen, bla bla bla. Dann gab es noch eine Regsucht-Meldung, die ist von Samstag. Die Schuldenkrise kann nach Einschätzung des Chefs des Euro-Rettungsschirms ESM Riekling in 2 bis 3 Jahren überwunden sein. Also der Riekling hat dieselben Drogen genommen wie der Rehn. Zu gut Deutsch. Bislang seien gute Fortschritte erzielt worden, sagte er dem Magazin Focus. Zugleich betonte Riekling, es existiere noch kein Beschluss, den ESM auch zur direkten Rekapitalisierung von Banken zu nutzen. Es könne ihn im Regelfall auch erst geben, wenn in der Eurozone die gemeinsame Aufsicht der Geldinstitute funktioniere. Und nachdem es ja keine gemeinsame Aufsicht gibt, sondern nur so eine pseudogemeinsame Aufsicht, gar nicht. Da gab es BDI Surt. Der Bundesverband der deutschen Industrie rettet trotz zunehmender Sorgen um die Konjunktur 2013 mit einem Anstieg der Exporte um mindestens 3 Milliarden Prozent, 3%. geht aus dem Außenwirtschaftsreport des BDI hervor, aus dem die Zeitung Welt am Sonntag zitiert. Ungeachtet dieser Entwicklung sei aber im nächsten Jahr eine Zäsur zu erwarten. Wo ein Export herkommen soll, könnte mir bei Gelegenheit auch der BDI mal erklären. Weil also nach meinem naiven Verständnis wir gerade die gesamte Eurozone in die Rezession geprügelt haben, mit keiner Aussicht auf Rettung. Und nachdem die Eurozone in der Rezession landet, mutmaßlich auch der Weltwirtschaft der Hahn sehr schnell wieder abgedreht wird, sofern denn dann noch überhaupt irgendwas da ist. Aber hey. Dann gab es eine Runde Merkel-Laber. Kanzlerin Agenda Merkel hat Verständnis für die anhaltende Kritik in Griechenland an ihrer Sparpolitik geäußert. Es sei gut, dass in Europa jeder demonstrieren und ungehindert seine Meinung sagen könne, sagte sie der Braunschweiger Zeitung. Sie wisse, dass vielen Menschen in Griechenland zurzeit sehr viel zugemutet werde. Die Beleidigungen in Form von Nazi-Darstellungen verbuchte Merkel unter freier Meinungsäußerung. Das gehöre zur Demokratie. Die Regierung in Athen sieht Merkel auf gutem Weg. Was sie übrigens nicht gemacht hat, sich inhaltlich zur Kritik zu äußern. Na, ja, das ist Meinungsäußerung. Ja, und die Tatsache, dass das, was sie da tut, übrigens gerade jede Form von Aufschwung, egal wie groß er vorher gewesen sein mag, totgemacht hat. Dass sie sich das höchstpersönlich verbuchen kann, weil sie ja seit Jahren sich darum bemüht, die Weltwirtschaft abzuwürgen. Dazu sagt sie nichts. Na, deswegen Gelaber. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Sonntag gab es dann den Fitch-Schwer. Nach der Razzia bei der Deutschen Bank hat sich Konzernchef Jürgen Fitschen angeblich bei Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier über den massiven Einsatz der Ermittler beschwert. Der Witz an der Sache ist so frei nach dem Motto, ja, wir hatten doch eine Vereinbarung, die Polizei kommt nicht zu mir. Ups. Und dass das öffentlich geworden ist, dass der Fitschen sich beim Bouffier, dem ehemaligen Innenterroristen, beschwert, das ist, hoch. Kann ja mal passieren. Na? Der ist halt gewohnt, so ähnlich wie Wulff. Wenn man anruft beim Herrn Diekmann, dann springt der Herr Diekmann. Na, wenn man anruft beim Herrn Bouffier, dann springt er. Das kann doch nicht sein, dass... Ja doch, kann es. Berichtete der Spiegel. Die Deutsche Bank und Regierungssprecher Michael Buser bestätigen das Telefonat, sagten aber nichts zum genauen Inhalt. 500 Fahnder hatten am Mittwoch unter anderem die Zentrale des DAX-Konzerns durchsucht. Bliblablob. So, dann gab es die Hund-Zession. Arbeitgeberpräsident Dieter Hundet, das ist der nicht stubenrein ist, rechnet für das kommende Jahr mit einer weiter wachsenden Wirtschaft und steigenden Löhnen. Aha, er ist nicht stubenrein und jetzt nimmt er auch die gleichen Drogen wie Rehn und Regling. Schön das. Sollte man bei denen allen mal eine Hausdurchsuchung machen. 10. Deutschland werde keine Rezession erleben, sagte Hundet der Rheinischen Post. Die gute Lohnentwicklung der Jahre 2011 und 2012 werde sich im kommenden Jahr fortsetzen. Was für eine gute Lohnentwicklung. Das ist noch nicht mal mehr ein Inflationsausgleich überall angekommen. Hallo, irgendjemand zu Hause? Außerdem regt er an, im Fall einer sich abschwächenden wirtschaftlichen Entwicklung kurzfristig die Kurzarbeiterregelung wieder in Kraft zu setzen und auf die Zeitarbeitsbranche auszuweiten. Klarer Fall von der raucht was. So, dann gab es auch nochmal Strommehrwert, weil der Staat mit der Strompreiserhöhung im kommenden Jahr rund 4,3 Milliarden Euro zusätzliche Mehrwertsteuer einnehmen würde. Hat das Papiererzeugnis mit den großen Buchstaben, by the way, Motorflugzeug, wo auch immer es ist, hat das Papiererzeugnis mit den großen Buchstaben unter Berufung auf Berechnungen von Günter Reisner berichtet. Das ist der Energieexperte der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU. Demnach zahlen die deutschen Haushalte 2013 mit einer durchschnittlichen Preiserhöhung von 13% knapp 17,3 Milliarden Euro mehr für Strom. Darauf werden 3,4 Milliarden Euro Mehrwertsteuer fällig. Das wird sicherlich die Wirtschaft auch steigern. Dann steht die Deutsche Bank nach der Steuerrazzia weiter in der Kritik. Eben weil der stellvertretende Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion POS sagte in Berlin, die Vorgänger bei der Deutschen Bank verlangten geradezu nach mehr Regulierung, Aufsicht und einem funktionierenden Wirtschaftsstrafrecht. Die Linksfraktion plädierte für eine parlamentarische Anhörung zu den Vorwürfen. Für Empörung sorgt ein Beschwerdeanruf von Konzernchef Fitschen beim hessischen Ministerpräsidenten Bouffier. Unionsfraktionschef Fraktionsvizemeister sagte, niemand in Deutschland stehe über dem Rechtsstaat. Fitschen mache den Eindruck, dass er dies nicht verstanden habe. Die christlich zensierte Union versteht es doch auch nicht, von daher passt das. Also, da regen sie sich dann alle schön auf. Ich meine, ist ja zu Recht, aber ich finde es halt putzig, wie sie sich doch da aufregen und wie sie sich echauffieren und mit ihren kleinen Ärmchen wackeln. Jetzt wird das irgendwas machen. Aber Dann gibt es die Systemrelebank, weil die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, hält zahlreiche Banken in Deutschland für systemrelevant, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Sie beruft sich auf Angaben des Finanzministeriums, die aus einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen hervorgingen. Insgesamt handele es sich um 36 Kreditinstitute, die bis Ende kommenden Jahres bei der BaFin einen Sanierungsplan für den Fall einer Pleite vorlegen müssten. Dazu, welche Banken es konkret seien, habe sich die Aufsichtsbehörde nicht äußern wollen, schreibt das Blatt. Ziel des Vorstoßes ist, dass die Kreditinstitute im Notfall ohne Kosten für den Steuerzahler zügig saniert oder geschlossen werden können. Aber wenn sie doch to fail sind, dann fehlen sie einfach. Aber so, am Mittwoch gab es dann die Porsche-Anklage, weil nach dem gescheiterten Übernahmeversuch bei Volkswagen soll den Ex-Porsche-Vorständen Wendelin Wiedeking und Holger Hertha der Prozess wegen Aktienkursmanipulation gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erhob Anklage und wirfte dem früheren Topmanagern vor, während des Übernahmeversuchs von Porsche bei Volkswagen 2008 und 2009 Anleger und Finanzwelt getäuscht zu haben. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft haben die Porsche-Manager ihre Absicht, nach der Macht bei VW zu greifen, verheimlicht und zu spät offengelegt. Boah, von mir aus. Dann gab es eine Brüssel-Empfehlung, weil die EU-Kommission kümmert sich nämlich nicht nur um Defizit, Anführungszeichen Sünder, sondern auch um Länder mit Leistungsbilanzüberschuss, wie zum Beispiel Deutschland. In einer nun vorgelegten Analyse kritisiert sie, dass die Löhne dort nicht schnell genug steigen. Herr Hundert, durchlesen, verstehen. Und dies sei wohl auf Rigiditäten im Arbeitsmarkt zurückzuführen. Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir einen so gigantischen Niedrigstlohnmarkt haben, dass schlicht und ergreifend Angebot und Nachfrage eben nicht den Preis bestimmen können, weil das Angebot an Arbeitskräften die Nachfrage nach Arbeitskräften immer noch übersteigt. Und wenn auch nur der Hauch einer Gefahr besteht, dass das irgendwann mal nicht mehr der Fall ist, dann wird sofort nach Fachkräftemangel geblökt, damit neue billige Arbeitskräfte für 3,50 Cent pro Tag angekarrt werden können. Die Märkte würden höhere Löhne akzeptieren, glauben die Brüsseler Experten. Allerdings sind keine politischen Empfehlungen oder gar Regulierungen geplant, um Deutschland, Holland und andere Überschussländern Beine zu machen. In der Analyse ist nur vage von koordinierenden Maßnahmen die Rede. Sanktionen drohen den Exportmeistern ohnehin nicht. Wie Währungskommissar Rehn kürzlich klargestellt hat, bestraft werden offenbar nur die Schwachen. Schreibt man wieder, Lost in Europa. Dann gab es gestern auch mal wieder eine lustige Razzia bei der Deutschen Bank. Diesmal irgendwas wegen Kirch. Was da genau, wie und wo und warum razziiert wurde, habe ich dann allerdings nicht näher mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, da wurde razziiert. So, und dann können wir auch schon in der Musikecke ankommen. In der Musikecke gibt es passend zum heute stattfindenden Wintersonnenwendtag. 12.12 Uhr, also in knapp 2 Stunden, nein, ein bisschen mehr als 2 Stunden von mir aus gesehen. Sonnenwende, dreht die Sonne um und es wird wieder heller und nicht mehr dunkler. Und deswegen habe ich aus dem Podsafe Music Network, aus dem Album Sunrise, Shannon Hurley mit dem Titel Sunrise in 3 Minuten 21 rausgeholt. Kriegt er dann auf die Ohren. Gefolgt von einem Rundumschlag des Herrn Pispers, den ich aus YouTube geklaut habe. Der ist dann in 9 Minuten 3 und so ein paar von den Sachen können euch irgendwie dumpf bekannt vorkommen. Aber wenn der Mann gerade in seiner Winterpause ist, dann muss ich ihn halt irgendwie aus der Konserve holen. So, dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Um mich hier hören zu können, das EU-Förmchen hatte ich aber vorhin. Da kann ich mich lebhaft dran erinnern, auch wenn es nicht grün war. So. Genau. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, seid ihr dazu herzlich eingeladen, das zum Beispiel per E-Mail an compiblog@gmail.com zu tun, per Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 352 Teil 2 oder ihr könntet einen Tweet @comport adressieren oder eine Rezension bei iTunes. Oder Briefe? Ja, also theoretisch kommen auch Briefe bei mir an, ja. Faxe eher nicht. Ich habe kein Faxgerät. So, wie auch immer, wünsche ich euch dann jedenfalls viel Spaß mit Shannon Hurley und Sunrise und dem Herrn Pispers in etwas länger und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. I've got to reach you. I've got to see you. Let the light shine down. The sky is changing colors into something new.
demonstrieren. Hier kommt Volker Bispers. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, Griechenland, Griechenland ohne Ende. Sagen Sie mal, hat von Ihnen eigentlich mal einer mitgezählt, wie oft sich diese griechische Schuldenkrise jetzt schon zugespitzt hat? Wie spitz kann so eine Krise eigentlich werden? Und was mich auch mal interessieren würde, was soll positiv daran sein, wenn die Griechen tatsächlich den Euro verlassen und wieder in Drachme bezahlen? Jetzt mal ehrlich, wenn Sie ihr 10.000 Euro geliehen haben, und sie kann das Geld nicht zurückzahlen. Da kann ihnen das doch völlig egal sein, ob die das in Euro, in Drachme oder in Tzatziki nicht zurückzahlen kann. Wenn der Schuldner nicht zurückzahlen kann, ist das Geld weg. Das ist das, was die Banken einfach nicht begreifen wollen. Wir haben gar keine Schuldenkrise, wir haben eine Vermögenskrise. Die Griechen vermögen, die Schulden nicht mehr zu bezahlen. Und Schulden und Vermögen hängen nun mal zusammen. Ihre Schulden, das ist ihr Vermögen. Und der Witz im Kapitalismus ist, den Menschen zu erzählen, man könne das Geld für sich arbeiten lassen. Das ist der größte Unsinn des Jahrhunderts. Haben Sie schon mal versucht, einen 50-Euro-Schein eine Schippe in der Hand zu drücken? Geld kann nicht arbeiten. Arbeiten können nur Menschen. Wenn Sie bei ihm Schulden haben, müssen Sie dafür arbeiten, um die Zinsen zu erwirtschaften, die sein Vermögen vermehren sollen. Und sein Vermögen wird immer größer durch die Zinsen, die Sie erwirtschaften. Und irgendwann ist sein Vermögen so groß, dass Sie die Zinsen nicht mehr erwirtschaften können. Und das ist das, was jetzt passiert. Wir haben eine Zinseszinskrise. Sehen Sie, wenn ein Land wie Griechenland mit den Einnahmen nicht mehr auskommt, da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Man kann mehr einnehmen oder man kann weniger ausgeben. Jetzt geben die ja seit 3 Jahren immer weniger aus. Die Troika hat ihnen das ja befohlen. Ein Sparpaket am anderen. Das machen die ja auch. Was ist passiert? Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Die nehmen noch weniger Steuergelder ein. Die Haushaltslöcher werden noch größer. Und die müssen jedes Jahr noch mehr neue Schulden machen als früher. Also das Sparen ist ein offensichtlicher Irrweg. Weil wir das jetzt wissen, hat die Troika gesagt, die Griechen sollen auf diesem Weg jetzt schneller vorangehen. Hat die Troika schon mal vorgeschlagen, die Griechen sollen ihre Einnahmen erhöhen? Haben Sie das schon mal gehört? Die sollen da endlich mal diese Reichen zur Kasse bitten, die da in Griechenland jahrzehntelang überhaupt keine Steuern bezahlt haben. Das wird doch mal Zeit. Das ganze Land ist voller Luxuswillen. Ich höre immer, da liegen millionenschwere Yachten in diesen Häfen rum. Und Sie finden in ganz Griechenland keinen einzigen Bürger, der in seiner Steuererklärung mehr als 100.000 Euro Jahreseinkommen angegeben hat. Da muss man doch mal rausfinden, wem das da alles so gehört. Und wenn die wirklich kein Katasteramt haben, das sagen die ja, die wissen gar nicht, wem welche Häuser gehören, da empfehle ich folgende Vorgehensweise. Ich gehe zur ersten Luxusvilla, klingel da und sage, hören Sie mal, ich bin jetzt vom Finanzamt, ich würde gerne mal wissen, wem der Schuppen hier gehört, wovon das alles bezahlt worden ist. Denn laut unseren Unterlagen hat hier im ganzen Ort kein Mensch mehr als 100.000 Euro im Jahr verdient. Und wenn sich dann kein Besitzer meldet, dann lasse ich den Bulldozer kommen und renaturiere das herrenlose Gelände. Das ist doch ganz einfach. Und dann klingel ich schon bei der zweiten Villa. Und spätestens, wenn Sie bei der dritten Villa klingeln, wird sich ein besorgter Besitzer melden und bereit sein, mit dem Finanzamt zu verhandeln, wann er seine Steuergelder nachzahlt. Und mit den Yachten kann man dasselbe machen. Ja, und das Ganze kann man auch live im Fernsehen übertragen, unter dem Motto, wetten, dass Sie Ihre Steuern zahlen. Und was ist mit dem ganzen Schwachsinn, das die reichen Griechen in die Schweiz gebracht haben? 200 Milliarden Euro griechischer Gelder allein in der Schweiz. Das Staatsdefizit lag bei 350 Milliarden Euro bei Ausbruch der Krise. Man hätte Griechenland sofort sanieren können mit dem Schwachsinn aus der Schweiz. Hat die Troika schon mal vorgeschlagen, die sollen das zurückholen? Nein. Und wir haben ja alle europäischen Länder haben das Schwarzgeld in der Schweiz. Das ist ja das Verrückte. 4.000 Milliarden Euro ausländischer Gelder liegen in der Schweiz bei dieser Hehlerbande. Hören Sie mal. Wenn wir den Griechen, den Portugiesen, den Spaniern und den Italienern jetzt erklären müssen, dass die Party vorbei ist und die mit dem Existenzminimum auskommen müssen, dann müssen wir das den Schweizern jetzt auch mal erklären. Schweizer Freunde, die Party ist vorbei. Wir brauchen die Kohle zurück. Und dann müssen die in der Schweiz wieder von Schokolade und Käse leben, wie das früher war. Und wenn die das Schwarzgeld nicht rausrücken wollen, dann schlage ich Folgendes vor. Jedes europäische Land ernennt 1 Million Arbeitslose zu Hilfssteuerprüfern. Und schickt die zu Fuß in die Schweiz. 1 Million arbeitslose Griechen, 1 Million arbeitslose Italiener, 1 Million... Wahrscheinlich würden 1 Million Italiener reichen, wenn man die richtigen aussucht. Und... aus jedem europäischen Land 1 Million Arbeitslose in die Schweiz und die fragen bei den Banken ganz höflich nach, sie würden nur gerne in Büchern mal gucken, ob da geklautes Geld aus ihren Ländern da ist. Das Schuldenproblem ist zu lösen, denn wenn Sie sich bitte mal angucken, die Entwicklung der Staatsschulden in den letzten 20 Jahren ist gleich der Entwicklung der Vermögen der Reichen in Europa. Schulden und Vermögen halten sich immer die Waage. In Deutschland können wir das Schuldenproblem morgen lösen. Wir haben 2000 Milliarden Euro Staatsschulden. Jeder von uns hat 25.000 Euro Staatsschulden. Hört sich furchtbar an, aber jeder von uns hat auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, jeder. Sie auch. Ja, lachen Sie nicht. Sie müssen zu Hause mal ein bisschen aufräumen, ne? Das Geld ist doch da. 5.000 Milliarden Euro Barvermögen gibt es in Deutschland. Da sind die Immobilien noch nicht mit drin. Es geht nur ums Barvermögen. Das sind pro Kopf 60.000 Euro. So, jetzt habe ich meine Frage. Sie haben 60.000 Euro Barvermögen. Warum haben Sie dann 25.000 Euro Schulden gemacht? Ist das nicht ein bisschen blöd? Auflösung. Die 25.000 Euro Staatsschulden, die haben Sie wirklich. Das ist Ihr Anteil an Deutschland. Die 60.000 Euro Barvermögen pro Kopf, die gibt es auch. Aber die haben Sie nur statistisch. Das Geld ist da, aber in der Hand von wenigen Menschen. Das reichste 1% in Deutschland verfügt über 34% des gesamten Barvermögens. Die reichsten 10% verfügen über 34% des gesamten Barvermögens. Das heißt, die reichsten 10% in Deutschland verfügen über 3.200 Milliarden Euro Barvermögen. Also können wir die Schuldenkrise morgen lösen. Jeder von uns nimmt seine 60.000 Euro. Wir sind doch eine Schicksalsgemeinschaft. Wir sind eine Solidargemeinschaft, hat der Schäuble immer gesagt. Und den Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen. Jeder. Jeder nimmt seine 60.000 Euro, zahlt die 25.000 Schulden zurück und alle fangen nochmal mit 35.000 Euro neu an. Wäre das ein Vorschlag? Sehen Sie. Wenn die 10% richtig Reichen in diesem Land bereit wären, die Hälfte ihres Vermögens abzugeben, wären die Staatsschulden praktisch weg. Und das bräuchten die gar nicht auf einen Schlag zu tun, meine Damen und Herren. Wenn die reichsten 10% in diesem Land bereit wären, 10 Jahre lang jeweils 5% von ihrem Vermögen abzugeben, das würden die in dem einzelnen Jahr überhaupt nicht mitkriegen. 10 Jahre lang 5% des Vermögens der 10% reichsten und das Problem ist gelöst. Und die Gesetze können wir morgen machen. Da spricht nichts im Grundgesetz gegen. Es gibt nur ein einziges Problem. Wir haben eine Demokratie. Und Sie kriegen in einer Demokratie keine Mehrheit für eine Politik, von der 90% der Bevölkerung profitieren würde. Schade.